Menschen eine Chance geben, zuhören, hingucken. Es muss einem nicht jeder sympathisch sein, überhaupt nicht das Thema. Aber einfach mal hingucken und 2 Minuten hören. Völlig egal, ob das jetzt der Geflüchtete, der AfD-Wähler oder der Obdachlose ist. Völlig wurscht.
Heute heißt es Hello Andreas. Schön, dass ihr dabei seid. Luxus war für Andreas Tölke schon echt wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt mein Porsche, meine Villa, meine Yacht, aber so durch die Welt jetten als Journalist. Für große Magazine wie Vogue, InStyle oder Die Bunte hat Andreas nämlich weltweit große Designer getroffen, natürlich inklusive Limousine und schicken Promi-Partys. So, und dann kam die Flüchtlingskrise 2015. Was sie mit Andreas zu tun hat und wie für ihn das Zusammenleben mit Geflüchteten sein Leben um 180 Grad gedreht hat, das erzählt er euch jetzt selbst. Viel Spaß bei Hello Andreas.
Das war ein schleichender Prozess. Also ich bin ja 25 Jahre meines freiberuflichen Daseins als Journalist um die Welt gegondelt und hatte halt das unglaubliche Glück, einen der tollsten Berufe zu haben, was ich bis heute finde. Und da innerhalb dieses Berufs auch noch nur die tollen Themen zu bearbeiten. Ich hatte nie Elend, nie Politik, Sport hat mich nie interessiert. Das heißt, ich saß halt wirklich in der Business Class Lufthansa und bin nach Shanghai geflogen, bin dort mit der Limousine abgeholt worden in ein 5-Sterne-Hotel, bin dort in die Executive Suite gebracht worden und habe dann dort 14 Tage gearbeitet. Das hört sich wahnsinnig glamourös an, es ist anstrengend, also ich kann es wirklich sagen. Aber es ist anstrengend und schön.
Dir schöne Sachen angeguckt, darüber berichtet, darüber geschrieben. Das war
Vollrecherche. Man sagt irgendwie, die und die Geschichten würde ich gerne machen. Dann habe ich die Redaktion. Ich war nie der Journalist, der von Redaktionen beauftragt wurde, sondern ich hatte Redaktionen, denen ich Themen angeboten habe und die sind zu 90% genommen worden. Darunter waren dann Welt am Sonntag Icon, die Luxusbeilage. Ich war 13 Jahre lang Korrespondent für die Madame hier. Ich war im Aufbauteam von der Architectural Digest, ich war im Aufbauteam von der InStyle, habe ziemlich viel Heftentwicklung mitgemacht und habe international auch geschrieben. Ich hatte eine Agentur, also meine Sachen sind, glaube ich, in 18 Sprachen übersetzt worden, also von Tatler Philippinen bis Vogue Australia. Also von daher war ich so, in Deutschland war ich so obere B-Klasse, international hat das gut funktioniert. Ich war nie der Superautor. Es gibt ja so 5, 6 Autoren in dem Bereich, die dann irgendwie zu großen A's und O's führen. Das war ich nie, aber ich habe immer solide geliefert, hatte meinen eigenen Stil, der dann je nach Redaktion gutiert oder nicht gutiert wurde und hatte einfach ein sehr glamouröses Leben. Also ich bin mit dem Vaporetto in Venedig abgeholt worden und bin dann zu einem Event gekarrt worden in einem riesen Palazzo. Da gab es dann das 4-Sterne-Menü und um mich drumherum saßen nur reiche und wahnsinnig berühmte Menschen. Aus einer Szene, die halt hinter dem, ich war nicht Hollywood und nicht Glam, aber das waren dann Leute, die aus Industrie, Wirtschaft, Kultur, also es war wirklich toll. Und ich hatte immer das Gefühl, oder nach einer gewissen Zeit das Gefühl, ich nehme wahnsinnig viel von dieser Welt und ich gebe irrsinnig wenig zurück. Ich glaubte an die Geschichten, ich glaube bis heute an die Geschichten, die ich gemacht habe. Ich glaube daran, dass Luxus was Tolles ist, weil er Handwerkstraditionen aufrechterhält, weil er mit Materialien irrsinnig präzise umgeht und weil er die Liebe zu Dingen bestenfalls zum Ausdruck bringt. Im Gegensatz zu Primark, H&M und all den anderen Sachen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist ein Defizit da. Und dann bin ich zwischen Reisen, saß ich dann ab und zu in den letzten 8, 9 Jahren vorm Computer und habe geguckt, irgendwie Ehrenamt und Menschen in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Und bin jetzt nicht so der Typus, der sagt, ich will jetzt nach Hohenschönhausen zu einer, das ist jetzt stille Tage im Klischee, zu einer Hartz-IV-Familie mit heruntergerissenen Tapeten, wo die Kinder mit Wachsmalkreide rumgemalt haben auf den Wänden und will jetzt also dringend da den Kindern lesen und schreiben oder schulisch irgendwas machen. Und dann kam halt die Flüchtlingskrise. Und auch da, ich bin eingestiegen mit der Intention, da muss man was machen. Das ist humanitäre Ersthilfe. Das kann nicht sein, dass hier 1200 Menschen jeden Tag in Berlin ohne irgendeine Versorgung, kein Wasser, nichts zu essen, kein Obdach, mit einer Plastiktüte und einer Zahnbürste ankommen, dass man die da im Schlamm liegen lässt, wenn es geregnet hat. Das fand ich einfach scheiße. Und habe da gedacht, naja, mal, ich habe 220 Quadratmeter, wer im Nebenzimmer schläft, das ist mir doch total egal, es interessiert mich nicht. Und das war der Einstieg. So ging es los.
Und dann, also du bist dann dahin, hast gesagt, so, ich würde jetzt gerne jemanden aufnehmen. War das dann auch so einfach so, ja, einfach jemanden bei sich zu haben? Aus einer anderen Kultur, der vielleicht auch traumatisiert hier angekommen ist. Ich stelle mir vor, dass es da schon ganz viele Schwierigkeiten gibt und ganz viele Hürden und ein ganz neues Zusammensein ja auch. Wenn du aus einer Welt kamst, die so das komplette Gegenteil war, purer Luxus, alles ganz schick und dann lässt man jemanden, den man nicht kennt, der auch noch aus einer anderen Kultur kommt, so nah in seinen Raum.
Naja, habe ja schon über mich selber gesagt, dass ich ein Narzisst bin. Das heißt, als Journalist bin ich ein öffentliches Wesen gewesen. Das heißt, ich bin irgendwo hingegangen, war präsent und Menschen wussten, ich bin in einer bestimmten Funktion da. Irgendwann hatte sich das auch ein bisschen rumgesprochen, wer ich bin, und ich wurde dann entsprechend auch hofiert. Und da war immer das Schöne, zurückzukommen, die Tür hinter sich zu machen und eine Privatsphäre zu haben und zu entscheiden, wen lasse ich da rein. Da war ich irrsinnig picky. Also meine Wohnung war wirklich so mein Schutzraum. Schreiben ist ein sehr, sehr schöner, irrsinnig anstrengender Job, der eine Grundstimmung braucht. Also zumindest bei mir. Ich muss in einer bestimmten Stimmung sein und dann finde ich die richtigen Worte. Wenn ich gestresst bin, das so hektisch ist, dann funktioniert das sehr mit viel, viel mehr Aufwand.
Du hast zu Hause geschrieben.
Mhm. Und diese spontane und unglaublich naive Entscheidung, zum Hörer zu greifen und eine Bekannte, die damals schon am Lageso war, anzurufen und zu sagen, mein Gott, dann schick mir halt vier vorbei, war in dem Moment, wo ich den Hörer aufgelegt habe, schon fast eine Sinnfrage, wo ich so dachte, bist du denn völlig bescheuert? Du bist so picky, wen du in deine Wohnung reinlässt, und jetzt holst du vier wildfremde Menschen irgendwie zu dir rein, wo du nichts weißt über die Geschichte.
Ja.
Und diese Menschen kamen dann an. Entschuldigung, es waren drei, hatte ich bestellt und vier wurden geliefert.
Das ist auch schon klingend. Drei habe ich bestellt, ja. Vier wurden geliefert.
Ja, ich habe irgendwie den Hang irgendwie zur Ironie oder zur Überspitzung. Und es war das erste Mal in meinem Leben, das mit Geflüchteten zu tun hatte. Ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Überhaupt nicht. Und dann hatte ich von meinen vielen Reisen diese Pröbchen, die da in den Fünf-Sterne-Dingern rumstanden, und habe dann irgendwie kleine Röllchen gemacht mit den Handtüchern und da lagen dann die Luxusprodukte drauf, Shampoo und ich weiß nicht was. Und der Reihe nach sind die dann unter die Dusche gewandert und bei mir roch es wie in einem Wellness-Tempel, und von den Vieren sind zwei sofort irgendwie auf die Matratze gefallen und waren müde. Und mit zwei saß ich in der Küche und habe das erste Mal Lebensgeschichten live mir anhören dürfen. Ich gedacht habe, das darf alles nicht wahr sein. Wie können denn Menschen so miteinander umgehen? Ja, verstehen, dass man jemanden nicht leiden kann, aber das, was denen angetan wurde, das ist ja in Worten nicht zu beschreiben gewesen. Bin dann am nächsten Tag mit zum Lageso gefahren, Landesamt für Soziales und Gesundheit, und habe das erste Mal live und in Farbe erlebt und stand dann 5 Stunden da und habe nur noch Freunde und Freunde von Freunden und Freunde von Freunden von Freunden und so weiter angerufen. Und am Abend hatte ich dann so, ich würde mal sagen, so 100 Leute vermittelt. Und alle meine Freunde, wirklich, keiner hat gesagt nein. Wir haben alle wildfremde Menschen nach Hause geliefert bekommen. Der Kampfschrei des Tages war eine entzückende afghanische Familie, die ich seit 2 Minuten kannte. Eine entzückende afghanische Familie mit 3 Kindern kommt gleich bei dir vorbei. Es wird ganz toll und du hast keine Option, Nein zu sagen. Bei mir war es dann halt so, dass eine Nachbarin dann auch noch ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Die hat die Zweitwohnung direkt neben meiner. Und bei mir war dann halt immer Durchlauf und die Leute sind dann immer so weitervermittelt worden, dass sie auch sicher unterkamen. Und nach den ersten 14 Tagen und den ersten Geschichten massiv, stand ich morgens heulend unter der Dusche. Weil da war einfach vorbei, wo ich auch gar nicht mehr hin wusste, wusste gar nicht mehr wohin mit meinen Gefühlen und mit mir selber. Draußen waren Menschen, also ich unter der Dusche und draußen saßen 4, 5, 6, 7, 8, teilweise waren es 12 Leute bei mir in der Bude, die ja jetzt nicht unbedingt den heulenden Deutschen vor sich sitzen haben, der sagt irgendwie, oh Gott, das tut mir alles so wahnsinnig leid, sondern die brauchten ja in dem Moment jemanden, der ihnen irgendwas wie Zuversicht vermittelt, Stärke vermittelt, der sagt, okay, ihr seid hier, wir machen jetzt was zu essen. Ganz kleine Schritte, es sind kleine Geschichten gewesen. Und habe dann auch mir eine Therapeutin gesucht. Und bin dann 3 Monate regelmäßig dorthin gedackelt und habe dann da einmal in der Woche irgendwie schreiend auf dem Stuhl gesessen. Und das hat mir sehr gut getan.
Was war so die Sache, die dich da so, nicht jetzt einzelne Geschichte, aber was war so das Gefühl, was dich so am meisten getriggert hat und dich am meisten umgehauen hat?
Dass die Leute wirklich hier angekommen sind und eine Hoffnung hatten. Das fand ich irrsinnig. Oder finde ich bis heute irrsinnig. Also die haben alles hinter sich gelassen. Das kann ja keiner von uns sich vorstellen. Also man stell dir sich bitte vor, du stehst morgens auf, packst bestenfalls noch einen Rucksack zusammen, verabschiedest dich von deiner Familie, weil du ziehst ja in den Krieg. Flucht ist nichts anderes als Krieg. Man weiß nicht, ob man überlebt, wo man ankommt, wie das da ist. In der Regel haben die Leute keinerlei Informationen gehabt, was dieses Deutschland überhaupt bedeutet. Beziehungsweise wollten ja auch erst gar nicht nach Deutschland, sondern in Sicherheit und wurden dann einfach irgendwie weitergetrieben. Und dann hier anzukommen und einen Überlebenswillen zu haben, die Trennung auszuhalten und vielleicht schon so ein Anschein von einer Vision für das eigene Leben. Wir alle haben irgendwie unsere Visionen. Ich will in 3 Jahren fertig studiert haben. Ich will in 8 Jahren meine Doppelhaushälfte. Ich will meinen Urlaub nächstes Jahr in bla 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 verbringen. Wir haben alle eine Vorstellung, wo wir sein wollen. Ich will heiraten, ich will Kinder kriegen, ich will eine Beziehung oder was auch immer. Und solche Visionen kannst du nur entwickeln, wenn du den Raum für dich selber hast. Das geht im Krieg oder in einem Terrorregime ist die Vision, die Vorstellung vom eigenen Leben, was esse ich morgen? Wenn ich zur Schule gehe, überlebe ich oder ist da ein Bombenanschlag? Wenn ich nach Hause komme, leben meine Eltern noch, steht irgendwie dieses Haus noch, aus dem ich da heute Morgen rausgegangen bin, etc. etc. Und das fand ich die Lebensleistung jedes einzelnen Menschen, den ich hier begrüßen durfte und den ich unterstützen durfte, das ist was, was mich bis heute unglaublich berührt. Also das finde ich unfassbar. Ich weiß nicht, wo ich wäre. Ich würde wahrscheinlich in irgendeiner Ecke sitzen, mir die Fußnägel abkauen und nur noch in einer Jammerdepression sein. Das finde ich unfassbar.
Kriegt wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine ganz andere Demut und wahrscheinlich auch Einstellung, oder? Zu sich, zum Leben, zu anderen.
Man muss irre aufpassen, finde ich. Also ich habe ja im Umfeld genügend Menschen, die ähnlich drauf sind und auch unterstützen, machen und tun und sich wahnsinnig engagieren. Und man muss irre aufpassen, dass man nicht irgendwann eine Arroganz kriegt und auf die herabschaut, die halt nicht so sozial hyperaktiv sind, die nicht irgendwie sich engagieren und die ihr Leben leben. Ich finde, jedes Leben hat seine subjektive Berechtigung und jeder trägt seine eigenen Problemchen und Probleme mit sich rum. Für ihn oder sie selber sind es aber die größten und relevantesten Probleme. Das ist arrogant, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, du machst ja nichts. Ich versuche das auch immer, Leute, meine Schulter ist ja schon ganz plattgeklopft vor lauter, irgendwie, du machst das so toll und das ist alles so super. Wo ich so sage, nein, das ist gar nicht der Punkt. Das ist meine subjektive Entscheidung, dass ich das so machen möchte. Wie du dein Leben lebst, ist deine Entscheidung. Ist es genauso gut oder schlecht? Und bei einigen und in dieser Szene habe ich so nach 3-4 Jahren erlebt, dass sie das bei anderen Leuten kritisiert haben, dass sie sich erlaubt haben, in Urlaub zu fahren, dass sie sich erlaubt haben, überteuerte Schuhe zu kaufen, dass sie sich erlaubt haben, einfach ihr Leben zu leben. Ich finde, es geht nicht.
Ich finde, es eine ganz, ganz wichtige Sache, die du sagst, weil es ist ja oft so, man versucht dann so ein, in Anführungsstrichen, Gutmensch zu sein, der irgendwie alles richtig macht, und dazu gehört dann auch irgendwie, sich zu engagieren und Sachen zu machen, ja, die irgendwie für die Gemeinschaft da sind oder fürs große Ganze oder so nachhaltig wie möglich zu leben, zum Beispiel Plastik zu vermeiden, was auch immer. Und da kommt man ja wieder in so einen Selbstoptimierungsstrudel, irgendwie, der super, super intolerant ist.
Ja.
Wie ging das bei dir weiter? So, ich stelle mir vor, wir waren an dem Punkt, du bei der Therapeutin schreist einmal die Woche laut los, musst irgendwie die ganzen Sachen auch so ein bisschen verarbeiten. Hat dir ja aber mehr Kraft gegeben. Du hast ja dann nicht aufgehört und gesagt, so, es bleibt dabei, ich habe jetzt neue Mitbewohner, sondern das war ja mehr dein Antrieb, weiterzumachen.
Es gibt ja sämtliche Leute, auch der ganze Verein hat ja so getickt. Also Be an Angel hat sich dann da ja quasi aufgestellt, wie er heute existiert. Alle von den Leuten hatten irgendwie dauernd Menschen bei sich in der Bude.
Also nochmal, da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Also du hast dann gemeinsam mit anderen Leuten einen Verein gegründet, oder?
Den gab es schon, der hatte damals, aber das war so dieses bürgerliche, wir müssen mal was für arme Kinder machen. Dann gab es irgendwie eine große Veranstaltung und dann hatte man für sich den Haken gemacht und das soziale Engagement war erfüllt. Aber den gab es. Das heißt, wir konnten den dann so aktivieren mit einer Satzungsänderung, dass wir sagen, also unsere Intention ist Integration von Geflüchteten. Und das haben wir gemacht, weil wir haben dann auch relativ schnell irgendwie ziemlich gute Spenden bekommen und konnten halt wirklich Dinge ermöglichen, von Tickets kaufen, was zu essen, Kleidung, Unterkunft, Hostels zahlen. Das hat ja in Berlin alles nicht geklappt. Und
wie viele Leute wart ihr da? Waren das bekannte Freunde von dir oder wie?
Nee, den Verein gab es vorher schon und ich bin quasi über eine Bekannte dazugestoßen.
Okay.
Mhm. Und dann wurde das am Lage, so wurde es auch größer. Also wir hatten dann, im Höhepunkt waren das 25 Freiwillige. Die waren dann keine Vereinsmitglieder, aber waren so Satelliten. Und wir haben ungefähr 1200 Menschen dann dort durch die Registrierung begleitet, sind dann mit 800 Leuten vor Sozialgericht gezogen, weil die Leistungserfüllung nicht kam und die Leute halt, trotzdem sie ihre Anträge abgegeben haben, nichts passiert ist. Das war eine völlig dysfunktionale, zerrüttete Behörde, die auch von dem Senat nicht richtig ausgestattet wurde. Wir hatten heulende Sachbearbeiter auf den Schreibtischen liegen, die waren endfertig. Und diese Erfüllung vom Sozialgericht, das waren dann 800 Eilanträge, die wir gestellt haben. Das haben wir immer dienstags gemacht, da kamen dann Freiwillige vorbei und haben Picknick gemacht in den Korridoren vom Verwaltungsgericht. Und dann war der Punkt, wo wir ja alle dachten, das ist jetzt humanitäre Ersthilfe, die wir leisten müssen, bis irgendwie die deutsche Bürokratie in Schwung gekommen ist, und dann löst sich das alles auf. Also wir haben ja ein Grundvertrauen in diesen Staat, was ja auch nicht unberechtigt ist. Jetzt muss man da allerdings dazu sagen, es hat sich nicht aufgelöst. Und da war halt dann die Fragestellung, ab welchem Punkt sagst du zu jemandem, jetzt helfe ich dir nicht mehr? Jetzt ist vorbei.
Und dann lässt du das auch los, so, ne? Es ist ja nicht nur einfach so, möchte ich jetzt nicht mehr, aber irgendwann muss man ja auch wahrscheinlich dann allein gehen.
Naja, das ist die Idealform. Also wir haben so ein paar Leitsätze innerhalb des Vereins, die so ein bisschen die Philosophie ausdrücken. Einer unserer Leitsätze ist, ruf uns nie wieder an. Das hört sich jetzt erstmal böse an, das ist aber so gemeint, Menschen, die uns nicht mehr anrufen, haben keine Probleme mehr. Die brauchen uns auch nicht mehr. Und unsere Intention ist ja jetzt nicht, den Freundeskreis unnatürlich zu erweitern, sondern unsere Intention ist ja wirklich, Leuten ihr selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und wer sich nicht mehr meldet, hat keine Probleme mehr. So, wunderbar. Nächste bitte. So, trotzdem war ja diese Mühle dann so, dass dann über diesen Königsteiner Schlüssel, der reguliert, wie viele Geflüchtete werden in welchem Bundesland aufgenommen, die Leute dann aus Berlin rausverteilt wurden. Die saßen dann in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, in Rheinland-Pfalz, in Bayern, in ich weiß nicht wo, und haben da dann wieder neue Freunde kennengelernt. In Notunterkünften, Heimen, U-Bahn oder ich weiß nicht was. Die sich dann auch wieder bei uns gemeldet haben und gesagt haben, du, hier ist aber jetzt richtig ein Problem. Das heißt, bis wir dann mal so die Struktur aufgestellt haben, dass wir dezentral mit allen möglichen Organisationen zusammengearbeitet haben, das hat auch wieder ein bisschen gedauert. Das hat dann auch geklappt. Und dann war die Konzentration halt wirklich auf die Fälle Menschen, die wir begleitet haben, dabei zu bleiben und zu gucken, wie ermöglicht man was. Und so ging das immer weiter. Es ging immer weiter bis heute. Wir haben jetzt wieder ein Highlight, also die letzten Monate. Wir haben ja hier ein Büro in Berlin im Rathaus Kreuzberg. Wir haben 6 neue Fälle pro Woche. Und haben halt noch die Altfälle, die wir begleiten.
Und gleichzeitig hattest du zumindest, als es ja gestartet ist, auch alles noch einen Job, ne? Da hast du wahrscheinlich auch Vollzeit gemacht, oder wie ist das zusammengekommen?
Das ist, also es war wirklich, die ersten Monate habe ich das noch geschafft, irgendwie zu arbeiten, aber irgendwann ging das nicht mehr. Und dann habe ich halt von dem gelebt, was ich hatte.
Mhm. Und dann, also irgendwann muss ja auch irgendwie wieder Geld reinkommen, ne? Man muss sich ja überlegen, was macht man damit? Man kann ja nicht nur von den Ersparnissen leben, oder war da so viel da, dass du sagst, nö, ist
easy. Ja klar, Journalismus macht so wahnsinnig reich bei den Tarifen, die gezahlt werden. Ha, ha, ha. Nein, mit Journalismus wäre ich in den 70ern reich geworden, vielleicht noch in den 80ern, in den 90ern und 2000ern mit Sicherheit nicht mehr. Ja, das war dann, ich habe das Glück gehabt, dass ich so Blockjobs reingekriegt habe. Also ich hatte vorher schon angefangen, ich habe die letzten 10 Jahre auch teilweise Beratung gemacht für große Unternehmen und PR-Konzepte und Kommunikation. Und da kamen dann so blockweise Jobs rein, in denen ich wirklich gut verdient habe. Das war dann ja auch meine Überlegung bei Journalismus, dass ich irgendwann wechsle, weil da ist kein Segen mehr drauf auf diesem Journalismus und dann mache ich halt PR. Aber es hat sich nicht richtig angefühlt und habe das dann mitgenommen. Und das hat dann immer so für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gereicht. Und es waren dann halt Jobs, die dann irgendwie 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen. Und ich lebe wirklich mittlerweile sehr bescheiden. Also ich habe im Moment 1.500 Euro im Monat zur Verfügung und davon gehen 1.000 Euro für Miete drauf. Da bleibt nicht viel. Aber das ist auch egal. Das ist ja meine Wahl. Ich habe mir das ja ausgesucht. Ich hätte es ja auch anders haben können. Also es ist nichts, wo man jetzt irgendwie bedauern muss und sagen, ach du Armer, wie machst du das denn? Im Zuge dieser ganzen Entwicklung kam halt dazu, dass wir hier dieses Restaurant, den Kreuzberger Himmel, eröffnet haben. Da ziehe ich jetzt diese 1500 Euro im Monat raus und esse hier halt auch relativ oft.
Das ist, also wie kam dann die Idee und was ist das Konzept hier dahinter?
Wir hatten zum Höhepunkt 17 Wohnungen angemietet als Verein, weil wie gesagt Bürokratie nicht funktioniert hat, die Menschen irgendwie perspektivlos in der Luft hingen. Und gerade für Familien mit kleinen Kindern fanden wir, also sie müssen jetzt irgendwie mal zu Hause kriegen. Und da wurden wir logischerweise dann oft eingeladen zum Essen und fanden das Essen toll, weil afghanisches Essen war mir und vielen aus der Community eher unbekannt. Auch iranisch, irakisch. Syrien hatte ich jetzt 2-mal besucht, das kannte ich ein bisschen. Das war beeindruckend. Wir fanden dann auch irgendwie die Gastfreundschaft toll und hatten überlegt, ein Pop-up zu machen, haben das durchgerechnet, das hat nicht funktioniert. Diese Überlegung, Pop-up zu machen, hatte hier mitgekriegt von der katholischen Kirche, der St. Bonifatius-Gemeinde, der Gemeindevorstand, der uns dann ansprach und sagte, ja, dann nehmt doch das Restaurant. Und dann dachte ich, ja, da bewerben wir uns doch drauf, das wird doch total super. Dann haben wir richtig gepitcht gegen richtig große Konkurrenten, das haben wir gar nicht so realisiert. Und die haben uns genommen, weil sie uns klasse fanden, weil wir klein, agil, Grassroot-Bewegung. Und dann saßen wir da und haben irgendwann den Mietvertrag unterschrieben über 5 Jahre und uns an den Kopf gefasst.
Und dann obwohl es eigentlich nur ein Pop-up werden sollte von wir kochen hier mal und zeigen.
Nee, das war ja da schon raus. Also die Pop-up-Geschichte war ja mangels finanzieller Möglichkeiten. Also wenn du hier ein fertiges Restaurant mietest, kostet das ein solch irrsinniges Geld. Du musst solche Umsätze machen und wenn du da nicht ein Netzwerk hast, funktioniert das nicht. Nee, das war dann schon gedacht, dass wir sagten irgendwie, ja, wir machen das fest. Aber das ist auch wieder so, du bestellst 3, 4 kommen an, dann hast du auf einmal Geflüchtete vor dir sitzen, dann geht irgendwas los. Und hier unterschreibst du einen Mietvertrag und der ist dann 5 Jahre und dann geht dann, ja, jetzt muss man mal Dinge machen. Und dann war wieder das Netzwerk klasse. Also wir haben hier im Boot Tatjana Sprick, die große Firmen berät für Interior und Mobiliar und Ausstattung. Die hat dann mit Firmen kommuniziert und gesagt, wir wollen das und das machen und das muss ausgestattet werden. Wir wollen, dass es irgendwie schön ist. Das Restaurant ist ja jetzt nicht so ein Social Startup, wo man reinkommt und sich auf Sperrmüllmöbel niederlässt und an der Wand das Schild hängt, Refugees welcome, sondern auch das ist gewollt und bewusst so gemacht, dass wir sagen, wir wollen erstmal Begegnung ermöglichen. Und warum soll diese Begegnung in einem schäbigen Umfeld stattfinden? Also auch ein Geflüchteter hat durchaus das Recht, eine Rolex zu tragen. Und die Begegnung funktioniert.
Heißt, also ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen fürs Verständnis. Ihr habt, ihr wolltet zu sagen, also du sagst, ihr habt andere Kulturen kennengelernt, kulinarisch. Und auch dadurch gemerkt natürlich, wie Kochen auch vielleicht nochmal anders ist und nochmal anders verbindet und auch Essen anders gelebt wird. Und das wolltet ihr hierher bringen in dieses Restaurant. Ja. Plus Begegnung. Also ja. Was ist das Konzept? Und es arbeiten hier ja auch Leute mit, die geflüchtet sind. Ne?
Wir arbeiten hier nur Geflüchtete. Mhm. Wir arbeiten nicht mit, das ist deren Betrieb. Wir haben eine Restaurantleiterin, das ist eine Notwendigkeit von der IHK aus, dass wir Ausbildungsbetrieb sein können, das ist ein Profi. Maria kam nach 4 Monaten ins Spiel. Im Moment haben wir 16 Mitarbeiter, 5 Festangestellte, 4 Menschen in Ausbildung, der Rest sind Praktika und Minijobs von Leuten, die entweder studieren oder die schon eine Ausbildung machen und sich dann von dem schmalen Geld natürlich hier auch kein wahnsinnig tolles Leben leisten können. Aber es sind im Moment haben wir 4 Nationen und die Intention ist zum einen Begegnung und auf der anderen Seite aber auch den Geflüchteten die Möglichkeit zu geben, wirklich dieses selbstbestimmte Leben anzufangen. Also wir sind ein Inkubator. Das heißt, jeder, der hier ankommt, wird in allen Lebenslagen begleitet und hier mitarbeitet und wird dann so schnell es geht weitervermittelt. Wir machen quasi Menschen fit für einen deutschen Arbeitsalltag. Das ist manchmal schwierig, weil Leute 2 Jahre lang, 3 Jahre lang mehr oder minder hoffnungslos in Deutschland saßen, nicht wussten, wie Behörden ticken, was mit ihrem Leben passieren wird und selbst wenn sie einen Asylstatus hatten, dann nicht wirklich aufgrund der Sprachkenntnisse, auch du lernst ja nicht innerhalb von 14 Tagen Deutsch, gar nicht vermittlungsfähig waren. Und das machen wir hier. Es gibt Deutschunterricht mit qualifizierten Lehrern. Dieser Deutschunterricht ist verbindlich fürs Team, aber offen nach außen, dass Leute hier noch ihre A1, A2, B1, B2 Abschlüsse machen können. Und vom Kernteam, mit dem wir angefangen sind, sind nur noch 2 Mitarbeiter da. Alle anderen haben wir weitervermittelt.
Und die arbeiten dann auch wieder die anderen ein, die richtig dann neu kommen und so weiter.
Das ist ein fließender Prozess.
Mhm. Und ihr seid nur da vom Verein ab und zu oder immer jemand? Oder wie stelle ich mir das vor, um mal so zu gucken, geht alles hier in Ordnung? Oder wie du gerade hier vorhin mal in dieses Zimmer, wird alles so gemacht, wie ich das gerne möchte? Was sind meine Standards, werden die eingehalten oder nicht? Oder was ist so eure Aufgabe?
Wie gesagt, es gibt immer Restaurantleiterin und ich kriege ja eine Bezahlung hier. Von daher ich habe feste Tage, das ist dann Freitag und Sonntag. Und ansonsten bin ich eigentlich, wenn wir geöffnet haben, jeden Tag mindestens so 3-4 Stunden da. Weil hier jetzt auch eine Situation ist, wir haben auf der anderen Straßenseite das Büro, da haben wir Sprechstunden, das schließt dann aber um 1. Und es kommen hier dann auch ins Restaurant ganz oft Leute, die dann irgendwie ihre Papiere einem vor die Füße schmeißen und man sich durchwählt oder die dann irgendwie mit einer sogenannten GYP-Grenzübertrittsbescheinigung, das ist eigentlich das Ende der Fahnenstange, dastehen und man dann halt relativ zügig aktiv werden muss und sich angucken muss, was sind die rechtlichen Möglichkeiten und hat dieser Mensch überhaupt eine Chance in Deutschland zu bleiben und ehrlich gesagt auch, hat er ein Recht darauf. Also wir sind nicht der Jubel-Fanfarenchor, der davon ausgeht, dass jeder, der hier ankommt, per se hier bleiben kann, soll, muss, sondern wir gucken hin und versuchen zu verstehen, was sind die Lebensumstände, die dich hierher gebracht haben, wie können wir dich unterstützen. Und wenn es Leute sind, wo wir den Eindruck haben, dass sie in ihren Heimatländern, gerade in Europa, das gibt's auch, Leute, die hier auftauchen, zwar eine beschissene Lebenssituation haben, aber leider Gottes hier wirklich kein Asylrecht oder keine Chance, sich hier niederzulassen, dann können wir dann auch nicht unterstützen. Wir haben nicht die Kapazitäten dafür und bei einigen Kandidaten auch ehrlich gesagt nicht die Lust.
Ja, was ist so die größte Herausforderung?
Integration ist eine tibetanische Gebetsmühle von beiden Seiten, von den Deutschen aus genauso wie von den Geflüchteten. Also Integration von den Deutschen bedeutet, oder den Deutschen Integration zu vermitteln bedeutet, hier jeden Abend irgendwie versuchen, Gespräche zu führen. Jetzt kommt hier natürlich nicht der klassische AfD-Wähler rein und sagt, Ausländer raus, Syrer zurück nach Hause, ist ja Frieden. Sondern es sind trotz des Interesses wenig Informationen da. Also wir haben roundabout 1,7 Millionen Geflüchtete, sind 84 Millionen Deutsche. Das bedeutet, die Chancen, jemanden kennenzulernen, sind bei 0,5, 0,57%, 6%. So, das heißt, alle reden über Geflüchtete, keiner kennt einen. Alle haben Klischees im Kopf und das spiegelt sich hier schon auch wieder. Und dann muss man halt gucken, wie kommen wir ins Gespräch, was kann man vermitteln. Dann machen wir vom Verein viel Informationsarbeit, also sind an Hochschulen und wir letztens haben wir Seminare gemacht an der Hochschule für Recht und Wirtschaft, wo dann junge Studenten gezwungen werden, sich anzuhören, was wir so treiben. Das ist so ein Job an Deutsche gerichtet und an Geflüchtete gerichtet ist der Versuch zu vermitteln, dass die Freiheit, die sie hier haben, eine Freiheit ist, die nur dann funktioniert, wenn sie diese Freiheit auch uns weiterhin zugestehen. Es gibt die kulturellen Fallhöhen, es gibt Tabuisierung von Themen, es gibt all das, was man auch als Klischee im Kopf hat über den Araber. Das ist eine Sozialisation, das ist bedingt, dass es wirklich kulturelle Fallhöhen gibt und das muss man halt vermitteln. Aber trotzdem haben die Leute, die sind ja da, wir können ja jetzt nicht sagen, ihr seid da und ihr seid doof und deswegen ignorieren wir euch. Das führt dann ja zu der Phänomenologie, die wir mit den türkischen Gastarbeitern hatten. Auf einmal haben wir Ghettos gehabt, wo nur Türken saßen und haben uns gewundert. Und da gab es keine Integration oder kein Bemühen der Deutschen, die türkische Community zu integrieren. Und jetzt beschwert sich jeder über Neukölln. Ja, kann man sich auch nur in die Birne packen. Und bevor wir dann ein arabisches Neukölln haben oder wie immer das heißen mag, Marxloh, Duisburg oder was auch immer, das ist die selbstgestellte Aufgabe von uns, die Heterogenität, die sehr große Unterschiedlichkeit, die wir einfach in Deutschland haben als Einwanderungsland, versuchen auch abzubilden und den Leuten, die hier viele Dinge am Anfang nicht verstehen, denen es zu vermitteln. Und zu sagen, irgendwie, Hase, wenn du Freiheit haben willst, musst du sie uns zugestehen. Du kannst so bleiben, wie du willst. Also ich persönlich finde Kopftuch scheiße. Aber wie komme ich dazu, einer Frau zu sagen, dass sie dieses Kopftuch nicht mehr tragen kann? Das ist das ist Patronizing, das ist eklig, das ist furchtbar. Ich kann das ja trotzdem für mich subjektiv als Scheiße empfinden und sagen, irgendwie das kommt aus einer Sozialisation, wo Frauenrechte halt nicht wahrgenommen wurden. Aber
du sprichst es der Person halt nicht ab.
Nee,
genau. Finde ich eine Frechheit. Es ist ja trotzdem auch ganz, ganz viel wahrscheinlich Selbstreflexion, Selbstdisziplin, Arbeit, Einsatz. Du machst ja extrem viel. Woher nimmst du deine Kraft? Was treibt dich da an?
Wenn hier Leute angeschwemmt werden, um es mal ein bisschen sarkastisch auszudrücken, die eigentlich nur noch Fleischmasse sind und kein Innenleben mehr haben, weil sie durch Behördenmühlen, durch Terrorregime und Flucht gegangen sind und die dann nach 4, 5, 6, 7, von mir aus 8 Monaten anfangen, mich zu verarschen, auch blöde Scherze machen, mit Gästen doofe Witze und wo man merkt, dass der Mensch wieder da ist und die strahlen und einfach toll sind, dann ist das die Energie für die nächste Runde.
Oh, das klingt total schön.
Ja, ist es auch.
Das klingt wirklich schön.
Ist es auch. Das ist die Steckdose, das ist meine Steckdose.
Ich habe so eine letzte Sache. Was ist die eine Sache, die du für dich gelernt hast und gerne anderen weitergeben möchtest, von dem wir uns vielleicht alle eine Scheibe abschneiden können?
Atmen. Einfach erstmal atmen. Menschen eine Chance geben, zuhören, hingucken. Es muss einem nicht jeder sympathisch sein. Überhaupt nicht das Thema. Aber einfach mal hingucken und 2 Minuten hören. Völlig egal, ob das jetzt der Geflüchtete, der AfD-Wähler oder der Obdachlose ist. Völlig wurscht. Leuten eine Chance geben. Dann kann man sich immer noch entscheiden und sagen, individuell gesehen bist du ein Arschloch. Tut mir leid, ich will mit dir nichts zu tun haben. Wir haben eine 10% Arschlochquote. Das sind Radfahrer, Hundebesitzer, Geflüchtete, Sachsen, whatever. Aber 90% der Menschheit, und das ist meine tiefe Überzeugung, sind toll. Und manchmal wohnt innen drin ein sehr, sehr schöner Mensch. Den müssen wir nur rausholen.
Das war Hello Andreas. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich finde seinen Einsatz echt so bewundernswert und ich weiß, er finde das selbst gar nicht mal so. Aber wer sich für andere so stark macht, zuhört, sie ernst nimmt und wirklich sieht, der hat in meinen Augen ganz schön viel Respekt verdient. Und wenn ihr mal in Berlin seid, dann macht euch doch einfach selber mal ein Bild und schaut vorbei im Kreuzberger Himmel. Ich habe alle Infos auch dazu in die Shownotes gepackt. Und ja, wenn ihr spannende Menschen kennt, so wie Andreas, deren Geschichte unbedingt geteilt werden muss, dann meldet euch bei mir. Und ihr wisst, ich freue mich da wirklich immer von ganzem Herzen. Damit sage ich Tschüss und bis nächste Woche zu Helle Jara.